Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Aufwendig gestaltete Bücher für die langen, dunklen Ferienabende oder für den Gabentisch haben wir heute im Programm. Gleich ein Band, der die Geschichte des Wiener Kaffeehauses in Text und Bild Revue passieren lässt, herausgegeben vom Verleger Christian Brandstetter. Und zuvor drei neue Bücher über Andy Warhol. Und ich habe mir jetzt bewusst verkniffen zu sagen, über den Pop-Art-Künstler Andy Warhol. Denn Warhols Kunst ist zwar seit einem halben Jahrhundert der Inbegriff der Pop-Art. Warhol wandte sich von den klassischen Themen der Kunstgeschichte ab und setzte den Alltag ins Bild. Suppendosen, Colaflaschen, Motive aus Design, Werbung und Film. Er machte aber nicht nur die positiven, konsumorientierten Aspekte des Lebens bildwürdig, sondern auch Verkehrsunfälle, elektrische Stühle, abgestürzte Flugzeuge oder die trauernde Präsidentenwitwe Jackie Kennedy. Dass Warhol schon früh die Druckgrafik für sich entdeckte, führte dazu, dass seine Kunst auch bald außerhalb der USA bekannt wurde. Oberflächliche Abziehbilder des auf Kommerz und Vergnügen ausgerichteten Pop-Zeitalters. So wurde Andy Warhols Kunst lange gesehen. Jetzt sind drei neue Bücher über Warhol herausgekommen, die dieses Bild nachträglich revidieren. Stefan Koldehoff hat sie für den Büchermarkt gelesen und angeschaut. Und ich habe ihn gebeten, mit der großen Warhol-Biografie von Blake Gopnik zu beginnen. Der US-amerikanische Kunstkritiker Blake Gopnik hat jahrelang recherchiert, unbekannte Dokumente aufgespürt, exklusive Interviews geführt. Erfährt man daraus denn nun Neues über Andy Warhol?
Ja, schon. Und das liegt daran, dass immer eine bestimmte Zeit vergehen muss, bevor man auf einen Künstler nochmal mit neuen Augen blicken kann. Andy Warhol ist ja nun 1987 im Februar nach einer missglückten Operation gestorben und er hat einen wahnsinnigen Nachlass hinterlassen. Er war ein Maniac, was Kaufen, aber auch was Sammeln und was Behalten anging. Es gibt von ihm beispielsweise die sogenannten Time Capsules, also die Zeitkapseln. Das sind Kartons, in denen er immer wieder einfach Sachen zusammengepackt hat, die natürlich dann auch Auskunft über sein Leben gegeben haben. Und da gibt es Hunderte von. Und im Andy Warhol Museum in Pittsburgh ist man seit der Gründung damit beschäftigt, das alles aufzuarbeiten. Und Gopniks Biografie, ein Wälzer, 1300 Seiten, man kriegt es fast nicht in der Tasche nach Hause, hat nun zum ersten Mal auch auf vieles davon Zugriff gehabt.
Mich hat in der Tat dieser Detailreichtum schier umgeworfen, was er da alles zusammengetragen hat, was Warhol wann, wie, wo gesagt hat. Das wirkt aber beim Lesen irgendwie gar nicht kleinteilig oder irgendwie hochwissenschaftlich, sondern das liest sich dann wiederum richtig spannend. Wie schafft Gopnik das, so fesselnd von Warhols Leben und Schaffen zu erzählen?
Das ist irgendwie eine Fähigkeit, die offenbar vor allem die amerikanischen Biografen, die dafür dann ja auch gern schon mal den Pulitzer-Preis bekommen, schaffen. Es gibt eine ähnlich tolle Biografie über Jackson Pollock. Und wenn Sie sehen, dass Gopnik hier 260 Interviews, wie er schreibt, mit Liebhabern, mit Freunden, mit Kunsthändlern, mit Kollegen geführt hat, über 100.000 Zeitdokumente, er muss sich sogar die Krankenhausunterlagen besorgt haben, um genau die Einlieferung und die Angabe eines falschen Namens rekonstruieren zu können, damit niemand merkt, dass tatsächlich Warhol jetzt ins Krankenhaus musste. Wenn man merkt, wie er das alles in einen wunderbaren, schönen, fließenden Text, der übrigens chronologisch geordnet ist und übrigens in den Kapiteln auch mit Jahreszahlen versehen, also wenn Sie gerne wissen möchten, was war im Jahr 1962 oder im Jahr 1968, in dem er von einer radikalen Feministin Warhol lebensgefährlich angeschossen worden ist, dann können Sie es quasi ganz genau nachgucken.
Jetzt weiß ich nicht, wie viele Menschen es gibt, mögliche Leserinnen dieser Biografie, die genau wissen wollen, was Warhol in welchem Jahr erlebt hat. Für wen empfehlen Sie denn dieses phänomenale Buch?
Für alle, die die Bilder von Andy Warhol immer schon toll gefunden haben, die Zeichnungen auch, die aber bisher gedacht haben, das ist ja alles so ein bisschen oberflächlich. Also die Pop-Art, das war ja bisher immer die Kunst, die so Anfang, Mitte der 60er bis in die 70er Jahre hinein strahlte, die gesagt hat, wir machen jetzt alles bildwürdig. Alltagsgegenstände, Design, Filmmotive, alles darf in die Kunstwelt eingehen. Und das hat man immer so ein bisschen als ironisch, sarkastisch, aber nie mit großer Tiefe wahrgenommen. Wenn man sich jetzt aber anguckt, was bei Warhol da alles an Ideen, was da an Ehrgeiz, was da an auch politischer Einstellung hintersteckt, dass er beispielsweise schon Anfang der 50er Jahre, als Homosexualität noch verboten war in den Vereinigten Staaten, solche Bilder gemacht hat über über homosexuelle Aktivitäten. Nicht pornografisch, aber eben doch deutlich darstellend, was es auch gibt an Formen der Liebe. Dann war das ein hochpolitischer Akt in dieser Zeit. Und das gelingt Blake Gopnik nun wirklich sehr, sehr gut, zu zeigen, dass Warhol nicht nur der oberflächliche Mensch, der Glamour-Typ, der er sicherlich später in den 80er Jahren dann geworden ist. Da hat er ja jeden gemalt, der bei drei nicht auf den Bäumen war und bereit war, $100.000 Minimum zu zahlen für so ein Porträt. Es gibt auch den anderen Warhol, den tieferen, den ernstzunehmenden, und den findet man in diesem Buch nun tatsächlich.
Jetzt haben Sie selber, Herr Koldehoff, schon eine wunderbare Überleitung zum zweiten Buch geliefert, nämlich Blake Gopnik ist auch an einer weiteren Neuerscheinung beteiligt, zusammen mit Drew Zaber, an dem Band Andy Warhol, Love, Sex and Desire, Drawings 1950 bis 62. Michael Dayton Herman hat diesen Band mit den frühen Zeichnungen herausgegeben. Auf Deutsch ist er bei Taschen erschienen. Das sind 300 frühe Zeichnungen Warhols, die er damals eigentlich schon zu einem Band zusammenführen wollte. Was genau zeigen diese Zeichnungen?
Insgesamt gibt es sogar über 1000. Man hat jetzt 300 ausgewählt, die noch völlig unbekannt sind. Und was zeigen sie? Sie zeigen das schwule Umfeld von Andy Warhol ab den 50er Jahren, also konkret von 1950 bis 1962. Und das sind sehr konkrete Zeichnungen. Und damit meine ich jetzt nicht konkret im Sinne von pornografisch oder sowas. Da ist nichts obszön. Das sind sehr erotische, verführerische Zeichnungen. Begehren kommt zum Ausdruck, Schönheit, Liebe. Und in der Form sind es wirklich reine Linienzeichnungen. Das heißt, sie fühlen sich, man darf Künstler nie vergleichen, man tut aber trotzdem immer, sie fühlen sich an Henri Matisse zum Beispiel erinnert, dem es gelang, mit einer Linie ein ganzes Profil, einen ganzen Umriss eines Körpers darzustellen. Das gelingt Andy Warhol hier auch. Es war seine Welt, es sind sehr ehrliche Zeichnungen. Und sie sind in diesem Buch, das im Taschenverlag erschienen ist, einfach auch sehr schön präsentiert, so wie Taschen das oft macht. Sehr wenig, sehr guter Text. Und dann blättert man wirklich opulent von einer bis zur nächsten. Ja, es sind auch Geschlechtsteile zu sehen. Ja, es ist auch ein homoerotischer Kuss zu sehen. Aber das können selbst Kinder und Jugendliche, glaube ich, gut vertragen. Denn inzwischen sind wir ja nun Gott sei Dank so weit, zu erkennen, dass das, was Warhol da vor inzwischen 70 Jahren gezeichnet hat, ganz normaler Teil des alltäglichen Lebens ist.
Was erfahren wir denn aus diesem Band Neues über Warhol? Warum lohnt es sich jetzt, diesen Band in die Hand zu nehmen?
Wir erfahren vor allen Dingen, und es geht ja wie gesagt um die frühen Jahre, dass er in dieser Zeit eigentlich noch gar nicht Künstler sein wollte. Er war Grafikdesigner, er hat Werbungen, er hat Postkarten und so weiter entworfen, dass er aber tatsächlich doch schon ein großer Künstler war. Denn der Vergleich mit Henri Matisse, das ist ja nun nicht irgendwer, zeigt schon, dass das eine ganz eigene, ganz tolle Handschrift ist, die er damals schon gehabt hat. Und dieser Band zeigt eigentlich jenseits des Politischen und jenseits des Ehrlichen, was in diesen Zeichnungen steckt, eigentlich auch, was für ein großes Glück für uns alles gewesen ist, dass Warhol sich dann irgendwann entschieden hat, in die freie Kunst überzuwechseln.
Jetzt sollte im Kölner Museum Ludwig eigentlich gerade eine Warhol-Ausstellung eröffnen, die wegen der Corona-Pandemie nicht öffentlich gezeigt werden kann. Der Katalog dazu ist allerdings erschienen. Buch und Schau heißen Andy Warhol Now und wollen humanistische Betrachtungen über Warhols Leben und Werk anstellen, so heißt es im Katalog. Was kommt denn dabei heraus, Herr Koldehoff?
Also man könnte fast meinen, die drei Verlage und die Autorinnen und Autoren, die dran beteiligt sind, hätten sich abgesprochen, weil das wirklich alles so perfekt ineinander greift. Die große Biografie von Blake Gopnik hat so gut wie keine Abbildungen, fast nur Fotografien, die Warhol selbst zeigen. Die Illustrationen zu den frühen Jahren bekommen sie im Taschenband über die homoerotische Phase. Und der Ausstellungskatalog des Museums Ludwig, der vertritt nun eine These, die ich eigentlich sehr gut nachzuvollziehen finde. Da heißt es nämlich ganz am Anfang schon, jeder hat seinen eigenen Warhol oder bekommt den Warhol, den er oder sie verdient. Das heißt, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, nur den oberflächlichen Pop-Art-Künstler, den gibt es gar nicht. Und wenn die Ausstellung irgendwann mal zu sehen ist, der Katalog zeigt ja schon, welche Bilder dann gezeigt werden, dann sieht man auch da, dass es religiöse Einflüsse gibt, dass er sehr bewusst, sehr früh sich schon zu seiner Homosexualität bekannt hat, wie er in der Kunstwelt, übrigens als Sohn von Immigranten, die aus den Karpaten in die USA nach Pittsburgh gekommen waren, wie er sehr schnell Fuß fasst, wie er akzeptiert wird, wie er mit großem Geschick, auch mit Marketing geschickt, es schafft, sich selbst zur Marke zu machen und wie ihm das eigentlich bis zu seinem Tod 1987 gelungen ist.
Was mich jetzt gewundert hat, es gibt keinen Warhol-Jahrestag 2020, aber diese drei neuen großen Bücher jetzt gleichzeitig, das ist ja irgendwie schon auffällig. Haben Sie eine Erklärung für dieses plötzliche Interesse an Andy Warhol?
Also das eine ist sicherlich, was ich vorhin schon sagte, dass vieles jetzt erst zutage gefördert wird. Und das andere vielleicht wollte man Andy Warhol einen kleinen Gefallen tun. Er hat immer behauptet, er sei 1930 geboren worden, was nicht stimmt, er war 1928 schon geboren. Aber wenn wir jetzt mal sein Narrativ nennen und ihm die 1930 glauben, dann haben wir seinen 90. Geburtstag und das könnte ja durchaus ein Anlass sein.
Stefan Koldorf über drei neue Bücher zu Andy Warhol, die den Künstler jenseits des Pop-Art-Königs zeigen. Die Buchangaben finden Sie auf unserer Internetseite www.deutschlandfunk.de/büchermarkt. Und jetzt zu einem Band, der eine Institution der anderen Art ins Bild setzt, aber auch in Texten vorstellt. Das Wiener Kaffeehaus. Kaffee bekam man dort wahrscheinlich schon länger, aber ab Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelten sich die Wiener Kaffeehäuser zu Treffpunkten von Künstlern und Denkern. Die männliche Form entspricht hier einfach den Tatsachen. Christian Brandstetter nennt den Verlag seines Namens Wiener Traditionsverlag und so ergibt es absolut Sinn, dass dort nun ein prachtvoll ausgestatteter Band über die Institution Wiener Kaffeehaus erscheint. Die Geschichte der Kaffeehäuser wird darin in Fotografien, Zeichnungen und essayistischen Betrachtungen nachvollzogen. Christoph Schröder hat sich den Band Das Wiener Kaffeehaus angesehen und beginnt seine Besprechung mit einem Beispiel.
Die Ära eines der berühmtesten Wiener Kaffeehäuser endete am 21. Januar 1897 mit einem üppigen Gelage und mit einer Reihe saftiger Watschen. Das im Jahr 1847 gegründete Café Greensteidl am Michaelerplatz, unweit der Hofburg gelegen, erwarb sich schnell den Spitznamen Café Größenwahn. Das Greensteidl war Anlaufpunkt und Repräsentationsfläche für eine bunt gemischte Gesellschaft aus Freidenkern und Künstlern. Zum Kreis um den charismatischen Dramatiker Hermann Bahr zählten unter anderem Hugo von Hofmannsthal und Arthur Schnitzler. Derjenige, der sich am Abend vor der endgültigen Schließung des Greensteidl Ohrfeigen einhandelte, war der Aphoristiker und Satiriker Karl Kraus, zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 22 Jahre alt. Kraus hatte sich in einem ätzenden Spottartikel mit dem Titel »Die demolierte Literatur« über den Wiener Dichterkreis, vor allem aber über den jungen Hugo von Hofmannsthal, lustig gemacht. Die Ohrfeigen kassierte Kraus von dem Dichter Felix Salten, den Kraus als Parvenu der Gesten abgekanzelt hatte. Arthur Schnitzler notierte in seinem Tagebuch:
Gestern Abend hat Salten im Kaffeehaus noch den kleinen Kraus geohrfeigt, was allseitig freudig begrüßt wurde.
Das Wiener Kaffeehaus ist eine Institution des gesellschaftlichen Lebens, die sich seit dem späten 17. Jahrhundert herausgebildet hat. Seinerzeit, so lautet der Mythos, sollen nach der erfolglosen Belagerung Wiens einige Säcke mit unscheinbaren graugrünen Bohnen aufgefunden worden sein, die das osmanische Heer zurückgelassen habe. Die ersten Wiener Kaffeeausschankstellen befanden sich in Kellergewölben. Ihre Pracht und gesellschaftliche Relevanz entfalteten sie erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts. Der vom Verleger Christian Brandstetter herausgegebene Bild- und Textband zeigt diese Entwicklung. Es ist ein wunderbares, opulentes Buch, in dem es sich über Stunden hinweg versinken lässt. Essayistische Texte, unter anderem von Doris Knecht, Erich Bernhardt und Joachim Riedel, zeichnen die Historie und die Bedeutung der Kaffeehäuser für das künstlerische und gesellschaftliche Leben der KUK-Metropole nach. Das Wiener Kaffeehaus war Informations- und Klatschbörse, Ausgangs- und Umschlagspunkt politischer Ideen, identitätsstiftende Bühne, Rückzugsort und Öffentlichkeit zugleich. Hier wurde geschrieben und debattiert, bei einem verlängerten, über Stunden hinweg die Tageszeitungen gelesen, man spielte Schach und Billard. Mann ist in diesem Fall der richtige Begriff. Abgesehen von den Gartencafés der Vorstädte hatten Frauen erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts überhaupt Zutritt zu den heiligen Hallen. Der Bildband besticht sowohl durch seine liebevolle, hochwertige und ästhetisch ansprechende Ausstattung als auch durch seine inhaltliche Detailfülle. So sind beispielsweise der Architektur und der Möblierung der Kaffeehäuser aufschlussreiche Texte gewidmet. Vor allem aber transportiert das Buch in Wort und Bild das Fluidum, die Atmosphäre, den intellektuellen Charme der Kaffeehauskultur. Über das zur Legende gewordene Café Central schrieb der Kritiker Alfred Polgar:
Das Café Central ist eine Weltanschauung, und zwar eine, deren innerster Inhalt es ist, die Welt nicht anzuschauen. Seine Bewohner sind größtenteils Leute, deren Menschenfeindlichkeit so heftig ist wie ihr Verlangen nach Menschen, die allein sein wollen, aber dazu Gesellschaft brauchen. Ihre Innenwelt bedarf einer Schicht Außenwelt.
Das Wiener Kaffeehaus hat also einen eigenen Typus hervorgebracht, den des intellektuell hochgebildeten Sonderlings, der seine Exzentrizität und sein Außenseitertum demonstrativ in die Öffentlichkeit tragen muss, damit sie überhaupt Bestand und Berechtigung haben. Persönlichkeit und Charakter speisen sich aus dem Kaffeehaus-Dasein. Noch einmal Alfred Polgar.
Der Zentralist lebt parasitär auf der Anekdote, die von ihm umläuft. Sie ist das Hauptstück, das Wesentliche. Alles Übrige, die Tatsachen seiner Existenz, sind Kleingedrucktes, Hinzugefügtes, Hinzuerfundenes, das auch wegbleiben kann.
Der Niedergang der Wiener Kaffeehauskultur vollzog sich in mehreren Etappen. Der Erste Weltkrieg dezimierte die männlichen Stammgäste und sorgte für wirtschaftliche Not. Das Ende des pompös inszenierten Kaiserreichs markierte zugleich eine Zäsur für das intellektuell flirrende Wimmelbild der Kaffeehaus-Universen. Die imperiale Selbstherrlichkeit der Residenzstadt Wien sei in sich zusammengebrochen und mit ihr die sozialen Rituale. So formuliert es der Journalist Joachim Riedel, bis vor kurzem Wien-Korrespondent für die Wochenzeitung Die Zeit, in seinem Essay. Der Schriftsteller Franz Werfel zeichnete in seinem 1929 erschienenen Roman Barbara oder die Frömmigkeit eine Studie des depravierten Kaffeehausbesuchers der Zwischenkriegszeit.
Zwischen angeekelten Lippen hingen erloschene Zigarren und Zigaretten, an denen zu saugen die Raucher viel zu gleichgültig schienen. Die Gesichter waren fast alle blass, verfallen oder aufgedunsen. Sie seufzten vor unentrinnbarer Öde.
Die Nationalsozialisten eliminierten nach dem Anschluss Österreichs 1938 die Kaffeehauskultur endgültig. Alles, was dort gepflegt wurde, intellektueller Habitus und Schlagfertigkeit, Spott und strukturelles Chaos, widersprach der nationalsozialistischen Weltanschauung. Zumal die Kaffeehäuser und ihr Flair in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts maßgeblich von den rund 250.000 jüdischen Wiener Bürgern geprägt wurden. Diese Welt, die auch eine Welt der freien Gedanken war, wurde arisiert, zerstört, abgetötet. In der Wirtschaftswunderzeit nach dem Krieg erlebten die Kaffeehäuser eine Modernisierung und Umdeutung, die sich auch architektonisch niederschlug. Der überbordende Prunk der Kaiserzeit, dem in den Kaffeehäusern die anarchische Freigeistigkeit entgegengesetzt wurde, wich der sachlichen Eleganz der Nachkriegsmoderne. Einige klassische Orte der Wiener Kaffeehauskultur existieren noch heute. Sie werden in Tradition gepflegt und sind, auch aus touristischer Notwendigkeit, kalkuliert nostalgisch angehaucht. Der Glanzzeit der Wiener Kaffeehäuser als intellektuelle Spielwiesen und Bühnen persönlicher Eitelkeiten setzt Christian Brandstätters fabelhaftes Buch ein Denkmal.
Und dieses Denkmal heißt das Wiener Kaffeehaus. Herausgegeben hat es Christian Brandstätter im eigenen Wiener Verlag. Bis Ende des Jahres kostet der Band 60, danach 70 Euro. Und noch zwei Meldungen aus dem literarischen Geschehen von heute. Der Kamper Verlag, ebenfalls Inhaber geführt von Daniel Kamper, kauft den Atlantis Verlag. Der Atlantis Verlag ist der älteste Kinderbuchverlag der Schweiz und gehört bisher zur Orell Füssli AG. Atlantis bleibt ein eigenständiger Verlag mit eigener Programmleitung in Person von Eva Roth und Hans ten Dornkart. Verleger Daniel Kamper äußert sich heute in einer Pressemitteilung so zu dem Kauf, Zitat: Nun haben wir bereits im dritten Verlagsjahr des Kamper Verlags mit dem 90-jährigen Atlantis Verlag ein zweites Standbein. Das gibt uns für die Zukunft noch mehr Halt. Die Zeiten sind nicht einfach. Vielleicht ist es daher umso wichtiger, etwas zu wagen und in die Zukunft zu investieren, so Daniel Kamper heute. Und die Lyrikerin Dagmara Kraus kann 10.000 Euro investieren, denn sie wird mit der Ehrengabe der Deutschen Schiller-Stiftung 2021 ausgezeichnet. Dagmara Kraus gehört, so die Begründung der Jury, zu den originellsten und klügsten lyrisch-essayistischen Stimmen der Gegenwartsliteratur. Eine originelle Stimme der Gegenwartsliteratur können Sie heute Abend auch hier bei uns im Programm hören. In der Lesezeit liest Meral Qureshi ihre Geschichte Adam, aufgezeichnet bei den diesjährigen Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt. Heute ab 20.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. In Forschung aktuell mit meiner Kollegin Monika Seinsche geht es gleich nach den Nachrichten unter anderem um die Rolle von Schulen in der Corona-Pandemie. Und das war's vom Büchermarkt für heute. Am Mikrofon war Dina Netz. Einen guten Abend.